Lob und Dank sei dem Herrn. Wir haben sicher alle mitgesungen und mitgeglaubt. Herzlich willkommen und Gott segne uns gemeinsam. Lasst uns mit dem Lied 343 beginnen. Ich bin dein, o Herr, ich vernahm dein Wort. Deine Liebe wohnt in mir. Ja, danke, Bruder Schmidt. Wir könnten tatsächlich fortfahren mit Berichten von dem, was Gott weltweit tut. Bruder Schmidt hat sich sehr kurz gefasst. In dem Teil der Ukraine waren wir zum ersten Mal direkt an dem Bergzug der Karpaten. Manche von uns haben ja nur von den Karpaten gehört. Wir haben sie gesehen, sind etwa 80 Kilometer entlang gefahren. Aber die Hauptsache war folgende. Wir hatten Brüder aus verschiedenen Städten und nicht nur Prediger, drei Ärzte, eine Ärztin. Es war tatsächlich jede Schicht war vertreten und einer der Hauptärzte in dem Krankenhaus sagte beim Abschied, Brüder, mich bewegte nur ein Gedanke, als ich hörte, dass ihr kommen werdet, und zwar der. Ich werde hinfahren und hören und feststellen, ob der Mann von sich, von seinen Plänen, von seinen Programmen, von seinen Erlebnissen sprechen wird oder ob er das Wort Gottes verkündigen wird. Ja, das war der Chefarzt aus einem Krankenhaus. Und wir standen neben dem Auto und dann begannen seine Tränen runterzufließen. Und er sagte, Brüder, mehr konnte ich nicht hören. Ich habe Gottes Wort gehört und fahre gesegnet von hier. Es ist einfach schön, dass wir nicht Geschichten erzählen brauchen, sondern Gottes heiliges Wort verkündigen dürfen. Dann hatten wir tatsächlich eine Taufe. 14 Personen ließen sich taufen. Es war sichtbar von Gott gesegnet. Wir sind einfach dankbar. Auch Bruder Barrier hat einen guten Bericht gebracht. Er war in der Elfenbeinküste und überall kommen Menschen von weit und breit, auch Prediger, um das Wort zu hören, Orientierung zu bekommen, Weisung aus dem Wort zu erhalten, denn die brauchen wir tatsächlich je länger, je mehr. Einfach das Wort und nochmal das Wort und nochmal das Wort. Keine Deutung mehr, sondern die Heilige Schrift als einziger Maßstab. Vieles wäre zu sagen und zu berichten. Wir sind Gott einfach dankbar, auch was die Sendungen betrifft, dass wir jetzt in vielen Ländern oder einigen Ländern Sendungen in englischer Sprache haben können. Ist ja immerhin noch die Weltsprache. Und so werden Menschen weit und breit erreicht. Und dankbar bin ich von Herzen für all unsere Brüder, die in den verschiedenen Sprachen übersetzen können und das Wort des Herrn auch so weltweit seinen Lauf nehmen kann. Im Moment sind es 16 Sprachen, die wir betreuen dürfen, wo die Literatur, wo die Übersetzungen stattfinden, so dass wir tatsächlich die Hauptsprachen der Welt schon einbezogen haben und der Rest, so hoffe ich, spricht dann Englisch oder Französisch, so dass sie alle aus Gnaden erreicht werden können. Gott segne besonders Bruder Barrier. Steh doch auch mal auf, willst ein paar Worte sagen. Wir schätzen Bruder Barrier. Steh mal auf, Bruder Barrier, damit die Leute dich alle einmal sehen. Gott segne dich, Gott segne dich. Ich habe es hier vor kurzem erwähnt, ich werde es nie vergessen. Bruder Barrier hat seinerzeit in Lausanne mit dem Team die Versammlungen Bruder Brenhems mit anberaumen können, hat Bruder Brenhem persönlich gehört und persönlich miterlebt. Wir denken auch an Bruder Etienne Genton. Es ist einfach schön, dass wir Zeugen haben, Zeugen, die sagen können, ich war dabei, als es geschah. Ich habe gesehen, habe gehört, habe miterlebt, was Gott in unserer Zeit getan hat. Nun, im August ist ja einiges geschehen. Ich möchte nur folgende besondere Ereignisse ganz kurz streifen. Der Besuch des Papstes in Köln, nicht näher darauf eingehen, aber was alle erschüttert hat, war, als 300.000 Menschen diesem Manne im Chor zugerufen haben, Heiliger Vater, wir lassen dich nicht, du segnest uns denn. Und ihr könnt euch ja vorstellen, im Lande, wo der Durchbruch der Reformation geschah, im Lande, wo vor 482 Jahren der letzte deutsche Papst war und das jetzt alles vergeblich sein soll, dass alle in den Mutterschoß der Mutterkirche zurückgehen und dass Protestanten und Katholiken und wer sie alle sind, einfach so mit Blindheit geschlagen, einem Menschen zujubeln, steht nicht in allen Bibeln. In Matthäus 23, Vers 8 und 9 geschrieben, dass wir niemand auf Erden Vater heißen sollen. Nur einer ist euer Vater und der ist im Himmel. Und wenn wir beten, dann beten wir doch unser Vater, der du bist im Himmel. Wir beten doch nicht unser Vater, der du bist in Rom. Das geht einfach nicht. Wir haben es in dieser Broschüre geschrieben. Wir wissen nicht, wie lange wir noch so schreiben können. Wie lange wir noch so das Wort verkündigen können. Aber wie Bruder Keller schon deutlich machte, es sind viele Programme, viel Umrahmung, viel Entertainment. Aber wo ist das Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt? Und deshalb legen wir einfach den Wert auf die Verkündigung der reinen, göttlichen Heilsbotschaft, wie sie von Anfang an war. Und sagen wir es ganz ehrlich, nur wem Gott die Augen öffnet, wird im religiösen Bereich die Einsicht, die Übersicht bekommen. Und nur wer die Wahrheit von Herzen aufnimmt, der die Liebe zur Wahrheit im Herzen trägt, wird das Wort geoffenbart bekommen. Alle anderen werden dem Gericht verfallen, wie in 2. Thessalonicher im 2. Kapitel geschrieben steht. Alle, die der Wahrheit keinen Glauben geschenkt haben, sind dazu verurteilt, die Lüge zu glauben und so dem Betrug anheimzufallen. Es ist göttliche Entscheidung, dass am Ende der Tage die göttliche Wahrheit noch einmal auf den Leuchter gestellt und dass alle, die aus der Wahrheit sind, auch das Wort der Wahrheit hören. Wenn nun ein solcher Mann auf das Boot steigt und, wie wir es gehört haben, Matthäus 4, Vers 19, wurde auch verwandt, ich will euch zu Menschenfischern machen, und wieder jauchzt alles Volk zu, als unser Herr dem Petrus und den Jüngern sagte, ich will euch zu Menschenfischern machen. Das hat eine ganz andere Bedeutung. Einfach, dass Menschen in das Reich Gottes hineingebracht werden. Doch nicht, dass ein solches Wort nun in dieser Weise Anwendung findet. Doch lassen wir es. Beides muss reifen. Die Gemeinde der Erstgeborenen unter Christus, dem Haupt der Gemeinde, und alles andere muss auch vereint werden. Wir werden es nicht aufhalten können. Beides kommt zur Reife, und zwar sehr schnell, und das in unseren Tagen. Das andere große Ereignis als Vorbereitung für die Endzeit und die letzte Auseinandersetzung hat auch im August stattgefunden, als Russland und China zum ersten Mal in der Geschichte ein gemeinsames Manöver gemacht haben, mit, in Anführung, mit der Absicht, den Weltterrorismus eines Tages bekämpfen zu können. Ich habe mir dazu die beiden Bibelstellen notiert, die eine aus Hesekiel 38, Vers 6, wo tatsächlich vom äußersten Norden die Rede ist. Und ihr habt es in den Nachrichten gehört, Wladiwostok ist tatsächlich der äußerste Punkt im äußersten Norden des Riesenreiches. Und dann geht es ja rüber nach China. Und dort haben die Manöver stattgefunden, nachzulesen, was die Völker und Könige des Ostens betrifft. Offenbarung 16, Vers 12, in Verbindung mit dem Euphrat und den Königen vom Osten. Und dann Offenbarung 9, Vers 13 und 9 bis 19. Ich erwähne das nur aus dem Grunde, um uns vor Augen zu führen, dass die Vorbereitungen für das, was nach der Entrückung geschehen wird, bereits anlaufen, offensichtlich anlaufen, wie nahe muss dann die Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, sein. Dann die Räumung des Gaza. Und daran werden wir uns ein wenig aufhalten, nicht Anstoß nehmen, aber darauf muss ich ganz kurz eingehen, und zwar mit folgenden Bibelstellen. Als erstes Zephania, das zweite Kapitel. Hier wird uns gesagt, was mit Gaza geschehen wird. Und dann gehen wir gleich weiter zu Josua, Zephania, zweites Kapitel von Vers 4. Denn Gaza wird verödet sein und Aschkelon verwüstet, Ashdod wird am hellen Mittag entvölkert und Ekron von Grund auf zerstört werden. Wir könnten weiterlesen bis Vers 7, dass nach der Zerstörung dieser Streifen dem Volke Israel zufallen wird, aber bitte erst nach der Zerstörung, nicht jetzt, nach der Zerstörung. Gaza ist nie ein Teil des verheißten Landes geworden und die Israeliten hätten dort nicht siedeln sollen. Ich lese es euch vor aus dem Alten Testament im Josua. Wir lesen aus dem Josua nur eine ganz kurze Übersicht. Wir brauchen sie in dieser Zeit. Wir brauchen die Orientierung auch in diesem Punkt aus der Heiligen Schrift. Nicht, was du meinst, was ich meine, wie du es siehst oder ich es sehe. Nein, wie sieht Gott es? Und was sagt die Heilige Schrift zu einem Thema, das wir alle miterleben? Josua, 13. Kapitel von Vers 1. Als nun Josua alt und hoch betagt geworden war, sagte der Herr zu ihm: Du bist nun alt und hoch betagt, und von dem Lande sind viele Teile bis hierher noch nicht erobert worden oder noch unerobert geblieben. Hier ist ein ganz wichtiger Punkt für dich und für mich. Wenn Gott Verheißungen gibt und sagt, meinetwegen in Josua 1, wo du deinen Fuß hinsetzen wirst, das habe ich dir und deinen Nachkommen gegeben. Aber nur das, wo du wirklich deinen Fuß hinsetzen wirst, das Land, das du einnehmen wirst, das habe ich dir gegeben. Nun sind bei dem Tode Josuas noch Städte, noch ein Streifen übrig geblieben, der noch unerobert war, der nicht eingenommen wurde. Und dieser Streifen, der nicht eingenommen wurde, war das große Problem und ist es bis zum heutigen Tage. Und deshalb für uns die Lektion: Die größten Verheißungen nützen nichts, es sei denn, wir können unseren Fuß darauf stellen, sie für uns persönlich in Anspruch nehmen, im Glauben sagen: Herr, hier ist die Verheißung, ich glaube sie, ich nehme das für mich in Anspruch, was du verheißen hast. Lesen wir es hier in Vers 2. Dies ist noch das uneroberte Land. Sämtliche Bezirke der Philister und das ganze Gesuriterland und so weiter. Dann geht es hoch bis zum Norden, bis nach Ekron, und wird zum Gebiet der Kananäer gerechnet. Und dann kommen die Städte, nämlich Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gath, von Ekron. Und es geht tatsächlich hoch in Vers 4 bis nach Apik. Das Wort steht hier, ist eine Stadt. Ich weiß nicht, ob ihr alle eine Karte bei euch habt. Wenn ihr eure Bibeln aufschlagen würdet, hier ist Geografie Israels und hier ist der Gazastreifen. Und hier finden wir die Stadt, die wir eben gelesen haben, eingetragen. Und man kann den ganzen Streifen, den wir als Gazastreifen kennen, über all die Städte vom äußersten Süden bis zum hohen Norden, etwa 70 Kilometer lang, 15 Kilometer breit, alle in unseren Bibeln, falls ihr die Karten, die Landkarten habt, nachsehen. Ich sage es nur aus dem einen einzigen Grunde. Gott hat uns die Gnade geschenkt, zu begreifen, wie wichtig Verheißungen Gottes sind, wie wichtig es ist, dass wir sie glauben und dass wir das, was Gott uns verheißen hat, auch persönlich erleben, dass wir in den Besitz all dessen kommen, was Gott uns verheißen hat. Sonst kann es uns zum Verhängnis werden, so wie der Gazastreifen, der nicht eingenommen wurde, dem Volke Israel zum Verhängnis geworden ist. Nur zur besseren Orientierung, das Wort aus Richter, dem 16. Kapitel. Richter, Kapitel 16, und ehe wir Richter 16 lesen, lasst mich aus Richter, dem 1. Kapitel lesen, Richter 2, von Vers 1. Da kam der Engel des Herrn von Gilgal herauf nach Buchim und sagte: Ich habe euch aus Ägypten hergeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen hatte, mit der Verheißung: Ich werde meinen Bund mit euch in Ewigkeit nicht brechen. Ihr aber dürft mit den Bewohnern dieses Landes keinen Vertrag schließen, sondern müsst ihre Altäre niederreißen. Doch ihr seid meinem Befehl nicht nachgekommen. Was habt ihr da getan? Ich sage es euch nun, ich werde sie nicht mehr vor euch vertreiben, damit sie euch zu Bedrängern und ihre Götter euch zum Fallstrick werden. Hier haben wir wieder einen ganz besonderen Punkt. Es sollte aufgeräumt werden. Das Land der Verheißung sollte von allen Göttern befreit, sollte Gott geweiht sein, dem Volke Israel übertragen, aber nicht mit anderen Göttern im Lande, sondern ein aufgeräumtes, dem lebendigen Gott geweihtes, dem Gott Israel gehörendes Volk und Land. Die Altäre sollten niedergerissen werden. Was nützt es, wenn Gott sagt: Ich werde meinen Bund in Ewigkeit nicht brechen, wenn das Bundesvolk seinem Wort nicht nachkommt und nicht dem Glauben, dem Gehorsam folgen lässt? Was nützt die Einnahme des Landes, wenn alles beim Alten bleibt? Was nützt unsere Bekehrung, wenn alles beim Alten bleibt? Das nützt nichts. Es muss eine Veränderung geschehen. Und dann lesen wir weiter in Vers 4. Als nun der Engel des Herrn diese Drohung gegen ganz Israel ausgesprochen hatte, fing das Volk laut zu weinen an. Daher nannte man jenen Ort Buchim, Ort der Weinenden. Und sie brachten dort dem Herrn Opfer dar. Brüder und Schwestern, Gott schenkt uns als seiner Gemeinde am Ende der Gnadenzeit das große Vorrecht, sein Wort zu hören. Und wenn wir, lass es mich ruhig sagen, wenn wir die unbiblischen Lehren, der Trinität, der trinitarischen Taufe berühren, dann müssen wir das. Wir können unmöglich im Reiche Gottes Dinge stehen und gelten lassen, die nicht in das Reich Gottes hineingehören. Das geht nicht. Das Volk Israel war gebunden an Gott, an Gottes Wort. Und wenn das Volk dem Wort nicht nachgekommen ist, dann wurden die Feinde ihnen zum Verhängnis. Sogar die anderen Götter wurden ihnen dann zum Verhängnis. Und das Volk hat den Göttern der Heiden dann gedient und der Zorn Gottes entbrannte. Nicht, um anders zu sein, aber Gottes Volk passt in kein anderes Volk hinein. Und die Gemeinde des lebendigen Gottes passt in keine andere Gemeinde hinein. Wir sind ein abgesondertes, herausgerufenes, dem Herrn geweihtes, geheiligtes Volk. Uns hat Gott dazu bestimmt, in Ewigkeit mit ihm und bei ihm zu sein. Höret, was in Richter 2 von Vers 20 steht. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel, sodass er aussprach zur Strafe dafür, dass dieses Volk die Verordnungen meines Bundes, den ich ihren Vätern zur Pflicht gemacht habe, übertreten und meine Weisungen nicht befolgt haben, so will auch ich hinfort kein einziges mehr von den Völkern, die Josua, höret gut zu, die Josua bei seinem Tode übrig gelassen hat, vor ihnen vertreiben. Jetzt wurde der Ungehorsam des Volkes am Ende der 40 Jahre und dann am Ende der Zeit Josuas offenbar. Und Gott war nicht mehr bereit, die Völker und die Könige, die übrig geblieben waren, bei dem Tode Josuas noch länger zu vertreiben, weil das Volk in dem Land, das sie eingenommen hatten, nicht nach der göttlichen Verordnung getan haben, sondern alles beim Alten gelassen haben. Ja, und das ist der Punkt, auf den wir heute einfach näher eingehen müssen. Ich glaube nicht, dass das nur geschrieben wurde, weil einige Seiten in der Bibel mehr zu finden sein würden. Alles, was in diesem Buch geschrieben steht, ist zu unserer Belehrung geschrieben. So schreibt es Paulus. In diesem Wort und schon in der Geschichte Israels ist ja der Lauf der neutestamentlichen Gemeinde vorschattiert. Gott hat schon mit Israel gezeigt, welch einen Lauf die Gemeinde nehmen würde. Schon Martin Luther schrieb damals von der babylonischen Gefangenschaft der Gemeinde Jesu Christi. Er sprach schon damals von der Zurückführung. Aber jetzt sprechen wir nicht nur von Zurückführung, sondern von der Wiedererstattung aller Dinge, wie Gott sie für das Ende der Gnadenzeit verheißen hat. Brüder und Schwestern, Hand aufs Herz. Wir glauben, dass wir Kinder der Verheißung sind, die wir das Wort der Verheißung aufgenommen haben. Die Frage ist, was ist danach um uns geschehen? Ich wiederhole mich. Haben wir Lehren, die nicht biblisch sind, noch gelten lassen? Das ist kein Fanatismus. Das muss einfach sein. dass die Gemeinde Jesu Christi lehrmäßig in allen Punkten wirklich zum Anfang zurückgebracht wird. Sonst können wir nicht erwarten, dass alle Feinde zum Schemel unserer Füße gelegt werden, wenn wir nicht tun, was Gott uns in seinem Worte geboten hat. Gott gab die Verheißung und sagte, ich werde sie in Ewigkeit halten und meinen Bund nicht brechen. Das ist die Verheißung, die bestehen bleibt. Aber dann folgt unser Glaubensgehorsam, dass wir in die Tat umsetzen, was Gott uns in seinem Worte geboten hat. Dann lesen wir weiter im 16. Kapitel, nur um es ganz kurz zu streifen, und dann gehen wir zum Neuen Testament über, um zu sehen, wie Gott die Gemeinde jetzt am Ende wirklich in seinem Worte heiligen, sich selbst darstellen möchte, ohne Flecken und ohne Runzeln. Simson hat Gaza besonders zu spüren bekommen. Man kann es in einigen Kapiteln nachlesen, besonders in Kapitel 16, Richter 16. Kapitel, als Simson sich einst nach Gaza begeben hatte. Dort waren die Philister und sind heute noch dort. Und dort war seine Niederlage, dort war sein Reinfall. In dem Streifen, der zur Zeit Josuas nicht besetzt, nicht erobert, nicht zu einem Teil des verheißenen Landes wurde, der Streifen ist ihm zum Unheil geworden. Er vertraute auf seine ihm von Gott gegebene Kraft. Und dann waren die Locken weg und die Kraft war auch weg. Und was geschah? Die Augen wurden ihm ausgestochen. Brüder und Schwestern, hier ist eine Lektion nach der anderen, die wir in der Heiligen Schrift finden. Und das müssen wir uns wirklich merken. Der Sieg Gottes kann nur da verkündigt werden, wo die Verheißungen Gottes im Glauben und im Gehorsam eingenommen werden, wie vorhin schon erwähnt, Josua 1, wo immer du deinen Fuß hinstellen wirst, das Land, das du einnimmst, das gehört dir. Und da werden alle Feinde buchstäblich zum Schemel deiner Füße gelegt werden. Da hört die Herrschaft der Götter auf, die Altäre werden niedergerissen, dort werde ich mit euch sein, ich bin euer Gott. Und wir sehen, was später geschah, dass Gott mit Wehmut zuschauen musste, wie der Ungehorsam bestraft wurde und wie das Land, das nicht eingenommen worden war, zum Verhängnis auf mancherlei Weise geworden ist. Brüder und Schwestern, kommen wir zu dem Punkt. Was nützt es den Juden, wenn sie im Gazastreifen, der ihnen gar nicht gehört, die Tora hochhalten, die Synagoge verteidigen, auf fremdem Boden? Was nützt den Leuten die Bibel in der Hand, wenn sie auf babylonischem Boden sind? Wenn sie gar nicht auf biblischem Boden sind, was nützt die Tora im Gazastreifen? Was sollen dort die Synagogen? Uns schmerzt es. Aber hier ist doch der Punkt. Die Synagogen sollen dahin, wo sie hingehören, der Tempel, wo er hingehört. Und hier haben wir es. Gott schafft mit Gewalt die Endzeitordnung auch mit Israel. Und dafür sind wir einfach dankbar. Wir mögen denken, wie wir wollen, aber Gottes Wort hat das Sagen. Gottes Wort hat das Sagen. Und jemand mag denken, ja, Sharon ist brutal. Und nein, er muss es machen, damit die Juden an der Zerstörung, die über Gaza kommen wird, nicht teilhaben, sondern vorher herausgenommen werden. Ist es mit der Gemeinde anders? Wenn wir von der Zerstörung Babylons lesen und wenn wir dann erfahren, dass Gott uns herausruft. Weshalb ruft er uns heraus? Damit wir an ihren Sünden keinen Anteil und an der Bestrafung nicht beteiligt werden, sondern vorher herausgenommen werden. Als neutestamentliche Gemeinde gehören wir nicht zum Weltkirchenrat, wir gehören nicht zur Ökumene, wir gehören nicht nach Rom, wir sind Gottes erkauftes Eigentum für Zeit und Ewigkeit. Und wer zur Gemeinde gehört, der dulde bitte keinen Kompromiss. Der denke nicht bei sich selbst, ach, ob so getauft wird oder so getauft wird, Taufe ist Taufe. Nein, die Heilige Schrift sagt, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. So steht's im Brief an die Epheser geschrieben. Und überall, ob im Alten oder Neuen Testament, haben wir wirklich das Zeugnis Gottes selber. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt keine anderen Götter haben neben mir. Das ist nun einmal so. Auch im ganzen Neuen Testament ist Gott nur einer. Dieser eine Gott hat sich uns in besonderer Weise in seinem eingeborenen Sohn geoffenbart, um uns die Einsetzung in die Sohnschaft zu geben, die Aufnahme als Söhne Gottes in unseren ursprünglichen Stand zurückzuversetzen, nicht um sich selber zu vervielfältigen, in Personen aufgeteilt, sondern dass Gott persönlich in Christus erschienen ist und dass nur er sagen konnte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Es ist einfach so, dass wir das alles von der Heilsgeschichte aus betrachten müssen. Auch was die Sohnesbezeichnungen betrifft, müssen wir sehr darauf achten, was wirklich geschrieben steht. Nämlich, ich glaube, die Sänger haben es ja so herrlich gesungen im ersten Lied. Dazu hatte ich Hebräer 10 aufgeschlagen. Hebräer 10, wo geschrieben steht, dass unser Erlöser sich zu Rechten setzen wird, zu Rechten Gottes. Und zwar als hoher Priester. Einfach sehr, sehr wichtig. Hebräer 10. Kapitel von Vers 11. Und jeder Priester steht Tag für Tag da, indem er seinen Dienst verrichtet und immer wieder dieselben Opfer darbringt, die doch nimmermehr imstande sind, Sünden wegzuwaschen. Und jetzt kommt's. Auf unseren Herrn und Erlöser bezogen. Dieser aber hat nur ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht und sich dann für immer zu Rechten Gottes gesetzt. Hinfort wartet er, bis seine Feinde hingelegt sein werden zum Schemel seiner Füße. Und höret Vers 14. Denn durch ein einziges Opfer hat er die, welche sich von ihm heiligen lassen, für immer zur Vollendung gebracht. Dafür gibt uns auch der Heilige Geist sein Zeugnis mit den Worten: Dies ist der Bund, den ich mit Ihnen nach jenen Tagen schließen werde. Also, wir haben hier im Neuen Testament die Beschreibung, die Orientierung, was Golgatha für uns bedeutet, was wirklich geschehen ist. Als Lamm Gottes, als Sohn Gottes hat unser Erlöser sein Blut für alle Söhne und Töchter Gottes fließen lassen, um uns mit Gott zu versöhnen. Und deshalb konnte er sagen in Johannes 20, Vers 17, ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater. Aber als hoher Priester ist er mit seinem eigenen Blut, wie im ganzen Alten Testament, der hohe Priester, einmal im Jahr, mit dem Blut der Versöhnung, in das Allerheiligste gegangen ist und es dargebracht hat und Gott das Volk gnädig ansah, so ist unser Herr und Erlöser, als hoher Priester, ein für allemal, mit seinem eigenen heiligen Blut in das himmlische Heiligtum eingegangen und hat die ewig gültige Erlösung vollbracht. Alles auf seinem Platz. Hier steht nicht, dass ein Sohn Gottes als zweite Person zu Rechten Gottes sein würde. Ihr braucht nur zu Psalm 110 zurückzugehen, um das Neue Testament zu beleuchten und zu wissen, was eigentlich geschrieben steht. Hier haben wir es im Psalm 110. Man könnte oder müsste fast den ganzen Psalm lesen, aber lesen wir nur von Anfang. So lautet der Ausspruch Gottes des Herrn an meinen Herrn. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege zum Schemel deiner Füße. Dann kommt das machtvolle Zepter. Und jetzt gehen wir direkt zu Vers 4. Geschworen hat der Herr und wird sich's nicht leid sein lassen. Du sollst ein Priester in Ewigkeit sein, nach der Weise Melchisedeks. Also, hier sehen wir unseren Herrn als hoher Priester, der in das himmlische Heiligtum eingegangen ist und erwartet und muss natürlich noch als König herrschen, bis ihm alle Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt werden. Kommen wir im Vergleich zurück auf das Alte Testament und lesen wir dazu das herrliche Wort, das Paulus seinerzeit in einem ganz kurzen Brief an Titus gerichtet hat, und zwar eben nur die Einleitungsworte aus Titus, dem ersten Kapitel, damit wir wissen, worum es eigentlich geht. Ich, Paulus, Titus 1, Vers 1, ich, Paulus, ein Knecht Gottes, ein Apostel Jesu Christi, bestellt für den Glauben der Auserwählten Gottes und für die rechte Erkenntnis der Wahrheit, die sich in einem gottseligen Wandel bewährt, bestellt aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das der untrügliche Gott vor ewigen Zeiten verheißen hat. Kundgetan aber hat er sein Wort zur rechten Zeit durch die Predigt, mit der ich im Auftrage Gottes, unseres Erretters, betraut worden bin. Hier haben wir eine kurze Einsicht. Es geht nicht nur um Evangelisation. Es geht um die Vollendung der Gemeinde Jesu Christi, Wie wir oft sagen, schon gesagt haben und sagen werden, es geht wirklich um die Herausrufung aus allem, was nicht mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt, um die Aufräumung und Ausräumung mit allem, was nicht in das Reich Gottes hineingehört. Nur eine Frage für den Fall, dass noch jemand hier wäre, der vielleicht bei sich selber denkt, ja, Jesus, unser Herr, hat doch selbst in Matthäus 28, Vers 19 gesagt, und taufet sie in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als erstes muss doch gefragt werden, was ist der Name, in dem sich Gott als Vater im Sohn und durch den Heiligen Geist geoffenbart hat. Die Wiederholung einer Bibelstelle aus Matthäus 28, 19 hilft genauso wenig, als wenn jemand sagen würde, in 1. Mose 1, Vers 26 bis 28, hat Gott der Herr den Menschen in seinem Bilde geschaffen und sagte, lasset uns Menschen machen. Wer gibt wem ein Recht, eine Mehrzahl von Personen in einen Ausspruch hineinzudeuten? Ich könnte euch die anderen Bibelstellen zeigen. Wir werden darüber schreiben müssen. Und hier ist der Punkt. Eine Bibelstelle kann der Feind in alle Richtungen drehen. Und man muss von einer zur nächsten und man muss zu den Bibelstellen gehen, die über das gleiche Thema sprechen. Hier eine Herausforderung an alle Prediger, Evangelisten, auch an alle Charismatiker. Wo gibt es auch nur eine einzige Stelle, dass ein Gebet, eine Handlung, dass irgendetwas von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 in der Formel im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes stattgefunden hätte. Nicht ein einziges Mal, nicht in diesem Buch. Vielleicht im Buch Nikodemus, das habe ich nicht gelesen, das weiß ich nicht, oder in anderen Büchern, aber in diesem Buch gibt es keine einzige Handlung. Kein Gebet für Kranke, keine Taufe, nichts und abermals nichts. In einer Formel, wie wir sie eben gesagt haben, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich befasse mich gerade damit, man höre und staune, der Vatikan sagt, das ist das römische Taufbekenntnis. Was habe ich mit einem römischen Taufbekenntnis zu tun? Ich als Verkündiger der biblischen Wahrheit. Was habt ihr als Gemeinde des lebendigen Gottes mit dem zu tun, was ein römisches Taufbekenntnis ist? Wir haben das Taufbekenntnis aus der Zeit der Apostel. Von Apostelgeschichte, dem zweiten Kapitel, bis hin zu den Briefen haben wir über Taufe, über Gottheit, wir haben über alles Belehrung empfangen. Hier im Vergleich der Punkt. Ohne Fanatismus muss gesagt werden, wer wirklich aus dem Wort der Wahrheit, durch den Geist der Wahrheit zu einem neuen Leben wiedergeboren wurde, wer Zugang, direkten Zugang zum Worte haben und wird aus allem, was unbiblisch ist, was Deutung ist, was Tradition ist, herausgenommen werden. Ich habe heute eine Bitte. Lasst uns am Ende der Gnadenzeit das ganze Land einnehmen, dass wirklich nicht ein Punkt, nicht ein Flecken übrig bleibt, wo der Feind noch einmal sich erheben könnte und sagen, ich bin noch hier. Nein, Er ist besiegt worden und es steht geschrieben, dass Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha über alle Feindesmacht gesiegt, triumphiert hat über sie. Lasst uns zuschauen, während wir unseren Glaubensfuß auf Verheißungen stellen, wie die Feinde zum Schemel der Füße unseres Herrn gelegt werden. Aber Kompromiss muss vorbei sein. Wer noch bei sich selber denkt, ja, ob so oder so, da hat der Feind immer noch das Recht, sich zu behaupten. Erst dann, wenn wir ganz und gar unseren Stand einnehmen, im Glauben unsere Glaubensfüße darauf stellen und dem Herrn vertrauen, dann kann der Feind nichts mehr ausrichten. Dann muss er sich geschlagen geben. Eine Frage: Wie viele glauben, was im Kolosserbrief, im Philipperbrief geschrieben steht, dass Gott in Christo war und dass alle Feindesmächte entwaffnet wurden und zu den Füßen unseres Herrn gelegt worden sind und dass Gott in Christo über alle Feindesmacht triumphierte? Sagt Amen. Amen. So ist es, Brüder und Schwestern, im Vergleich zum Alten Testament. Was wir nicht im Glauben einnehmen, wird uns irgendwann zum Verhängnis werden. Und wir werden uns damit auseinandersetzen müssen. Deshalb die völlige Herausrufung, die völlige Absonderung, nicht nur das Herauskommen aus Babylon, sondern das Hinaustun von allem, was nicht in das Reich Gottes hineingehört, dass wir nicht die Bibel halten und uns auch berufen und in fremden Lehren erfunden würden, sondern dass wir die Bibel in Händen halten, auf biblischem Boden stehen, die biblischen Verheißungen glauben und einnehmen und nur noch zuschauen, wie Gott seine Rechte bewegt und die Rechte des Herrn den Sieg behält. Darauf kommt es jetzt an, Brüder und Schwestern. Für mich war das eine große Lektion. Die Verheißung ist eine Sache. Die Einnahme dessen, was Gott verheißen hat, ist eine ganz andere. Wir sind im Augenblick so weit angekommen in der Endzeit, dass wir das ganze Land, das Gott verheißen hat, aus Gnaden einnehmen werden. Gott hat Verheißungen geschenkt. Und wir sagen auch das in fast jeder Predigt, weil wir daran nicht vorbeigehen können. Gott hatte zu allen Zeiten Propheten, durch die er reden konnte. Ein Prophet steht nie unter dem Einfluss einer Denomination. Ein Prophet hat keine Verpflichtung zu sagen, was Gemeinden sagen. Ein Prophet hat das "So spricht der Herr". Und das "So spricht der Herr" ist das Wort Gottes. Und so hat uns Gott einen Propheten am Ende der Gnadenzeit gesandt, verheißen in Malachi 3, bestätigt in Matthäus 17, bestätigt in Markus Kapitel 9. Und dann kann es Menschen geben, die einfach kommen und sagen: "Ja, Bruder Frank, dann hätte doch der Name dieses Propheten schon in der Bibel stehen müssen. Mir genügt die Verheißung, dass Gott einen Propheten senden wird. Wie er heißt, das ist mir wirklich ganz egal. Wichtig ist, dass er kommt, weil Gott ihn verheißen hat. Und noch wichtiger ist, dass ich auf das höre, was Gott durch ihn zu sagen hat." Ja, da sind wir schon wieder an dem Punkt,
Wer die Verheißung nicht glaubt, dass Gott einen Propheten senden würde, der fängt an zu argumentieren. Und schon ist derselbe Feind am Werk wie im Garten Eden bei Eva. Und ja, sollte Gott denn wirklich gesagt haben? Nicht sollte, Gott hat es gesagt und es ist geschehen. Wenn wir die Verheißung einnehmen und sagen, jawohl, wir stehen darauf, wir glauben, dass Gott es gesagt hat, wir glauben, dass er es erfüllt hat, lasst euch ruhig auslachen. Wer zuletzt lacht, der lacht am besten. Und unser Weinen wird sich in Lachen verwandeln und das Lachen anderer wird beim Heulen und Zähneknirschen enden. Die wahren Gesegneten des Herrn sind diejenigen, die allen Spott, alle Verkennung, alle Verachtung auf sich nehmen und den schmalen Weg im Glaubensgehorsam gehen und jede Verheißung betreten, sich auf jede Verheißung stellen, die Gott in seinem Worte gegeben hat. Denk bitte an alle Gemeinschaften, die entstanden sind. Sie haben alle argumentiert. Und warum haben sie argumentiert? Weil sie die Verheißung, auch besonders für diese Zeit, nicht ernst nehmen und nicht glauben können oder wollen, was immer es sein mag. Meint ihr, es ist leicht für uns? Meint ihr, es ist mir eine Freude, wenn ich sagen muss, schade, dass die großen weltweiten Evangelisten die Stunde der gnädigen Heimsuchung Gottes nicht erkannt haben? Darüber bin ich doch nicht froh. Darüber trage ich doch schreckliches Leid. Ich könnte in Einzelheiten eingehen, weil man ja all die Brüder in den 50er und 60er Jahren kennengelernt hat. Ich war zum Teil ihr Übersetzer. Ich war doch mit Duplessis zusammen. Ich war mit all den großen Männern zusammen, war ihr Übersetzer. Und wenn wir jetzt zurückschauen, sie haben tatsächlich sich selbst gesehen, ihre Programme gesehen, ihr Ansehen gesucht und haben den Mann, den Gott gesandt hat, nur dazu gebraucht, um selber einzusteigen und ihren eigenen Dienst anzufangen. Aber dazu hatte Gott Bruder Branham nicht gesandt. Bruder Branham hatte genauso wie Johannes der Täufer den Auftrag, dem Herrn den Weg zu bereiten, eine Wiedererstattung anzukündigen. Und wir haben die Aufgabe, unseren Fuß auf alles zu setzen, was in diesem Worte geschrieben steht. Und Gott hat die Verantwortung übernommen, dass alles wieder in den rechten Stand zurückgebracht wird, wie es am Anfang war. Fassen wir es noch einmal zusammen. Es geschieht im Moment sehr viel, dass sogar die Schweiz, Österreich und Bayern von einer Flut heimgesucht werden, geschieht nicht jeden Tag. Dass nun der Gazastreifen geräumt wurde, dank sei Gott. Dass im fernen Osten, oder wenn man so richtig formulieren möchte, gemäß Hesekiel 38, im äußersten Norden, nehmt doch einmal die Weltkarte und schaut, wo St. Petersburg liegt und schaut, wo Wladiwostok ist. Wir haben Brüder, die haben in der russischen Armee in Wladiwostok gedient. Schaut mal auf die Karte. Wirklich im äußersten Norden, wie in diesem Buch geschrieben steht. Und es geschieht. Die Übung wird schon gemacht. Vorbereitungen werden getroffen. Und der russische Bär und der chinesische Drachen vereinigen sich und was wollen wir noch mehr? Nur noch eins, die Endzeit ist da, sein Kommen ist nah. Amen. Im Übrigen, heute vor 8 Wochen habe ich hier in Zürich mit Lech Walesa gesprochen. Und das war der Mann, der gesagt hat, wir haben dem russischen Bären die Zähne ausgeschlagen. Den habe ich auf dem Flughafen in Zürich vor 8 Wochen gesprochen. Seine Söhne waren erstaunt, dass ich ihre Sprache so akzentfrei beherrsche. War einfach sehr schön. Aber nun zum Punkt, und ich sage es noch einmal, ich sage es mit Wehmut und auch mit Dankbarkeit in meinem Herzen. Nehmt die Mahnung aus der Zeit Josuas ernst. Gott hatte alles verheißen, aber nur das, was entsprechend der Verheißung eingenommen wurde, das konnten sie ihr eigen nennen. Nämlich das, worauf sie ihren Fuß gesetzt haben. Dafür hat Gott gesorgt, hat die Feinde beseitigt, hat von sich aus getan, was nötig war. Sie brauchten nur noch einzunehmen. Sogar die Mauern Jerichos sind ja nicht gefallen, weil ein militärischer Sturm gemacht wurde, sondern weil man 7-mal und dann am letzten Tag nochmal 7-mal um die Stadt gegangen, die Gott es verheißen hatte, und die Mauern fielen ein. Ohne unser Hinzutun wird Gott sein Wort bestätigen, wenn wir im Glaubensgehorsam wandeln und tun, was Gott uns befohlen hat. Die Verantwortung hat er doch übernommen. Denkt daran, was wir nicht im Glauben einnehmen, wird uns zum Verhängnis werden, wird uns Not bereiten. Wir werden damit zu kämpfen haben. Deshalb möge uns das Wort, das im Judasbrief geschrieben steht, besonders im 3. Vers, allen mitgegeben sein, für den Glauben zu kämpfen, der den Heiligen ein für alle Mal übertragen, übergeben worden ist. Der Glaube an Jesus Christus, in dem alle Verheißungen Ja und Amen sind, in dem Gott das Ja und das Amen gegeben hat, ihm zur Verherrlichung, damit sie durch uns geschehen. Sollen wir es noch einmal sagen, die Kinder der Verheißung glauben das Wort der Verheißung, empfangen den Geist der Verheißung, der in alle Wahrheit führt. Und wer die Verheißungen glaubt, der wird gestärkt im Glauben. Der wird im Glauben gestärkt. Und dann ist es nicht mehr deine Courage, dann ist es der Glaube, der aus der Predigt kommt. Und die Predigt, die aus dem Worte kommt, die uns heute sagen möchte, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich bin bei euch um die Herausrufung, um die Zubereitung, um die Vollendung in eurer Mitte zu tun. Glaubet mir, folget mir, nehmet alles im Glauben ein, setzt eure Füße im Glauben darauf und es wird euch gegeben werden. Brüder und Schwestern, das kann Heilung betreffen, Befreiung, Erlösung, alles, was Gott uns verheißen hat, einbegriffen, die gesamte Wiedererstattung alles dessen, was verloren gegangen ist. Wir schauen fast auf 40 Jahre zurück, werden es sicher noch einige Male erwähnen. 1965 ist Bruder Brenim heimgerufen worden. Wir haben jetzt 2005, 40 Jahre sind vergangen. Wir wissen nicht, Wie Gott die Endzeit einteilt, eins wissen wir aufgrund der Dinge, die jetzt wirklich geschehen. Und wir sagen können, vor unseren Augen erfüllt sich biblische Prophetie. Die Dinge sind im Werden. Dann dürfen wir unsere Häupter emporheben und sagen, komme bald, Herr Jesus. Wir glauben daran, wir sagen es nicht nur, wir glauben daran, dass der Herr in unserer Zeit wiederkommt, dass wir das Vorrecht haben werden, nicht zu sterben, sondern die Verwandlung zu erleben. Und wie Bruder Brenim damals in seiner Demut sagte, sollte ich es nicht mehr erleben, dann sind andere hier, die es noch erleben werden. Wir wissen Zeit und Stunde nicht, aber sagen's immer wieder, wie unser Herr es gesagt hat, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, schaut auf, denn ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Die Zubereitung gehört zur Herausrufung und der Gehorsam gehört zur Zubereitung. So wollen wir tatsächlich allen Fleiß daran tun, die Heilige Schrift lesen, uns darin vertiefen und einfach im Glauben sagen, geliebter Herr, alles, was du uns erworben hast, was du uns geschenkt hast, jede Verheißung, grundsätzlich alles, glaube ich und nehme ich im Glauben ein und setze meinen Glaubensfuß darauf. Und ihr werdet sehen, die Feinde müssen fliehen. Sie sind besiegt. Jesus ist der einzige Sieger, der Sieger von Golgatha. Er ist der einzige, der sagen konnte, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Auch heute und deshalb möge diese Wortbetrachtung uns zu Herzen gehen, dass wir darüber nachsinnen, die Worte in uns bewegen. Verheißungen sind gut, ihre Erfüllung zu sehen ist besser, und zwar im Glaubensgehorsam einzunehmen, damit wir schlussendlich erleben, dass wirklich auch der letzte Streifen vernichtet wird. So wie der Gazastreifen gemäß dem Worte Gottes vor Aufrichtung des tausendjährigen Reiches vernichtet wird, dass er nur noch zu Trüften übrig bleibt, wo das Volk Israel die Weiden hinführen wird, so möge der letzte Streifen, der noch übrig geblieben ist bis zur Endzeit, der noch nicht der Gemeinde unter die Füße getan, den wir nicht betreten haben, ehe er zerstört wird, möge es geschehen, dass wir im Glauben alles auf- und annehmen und wirklich unsere Zubereitung, Herausrufung und Vollendung aus Gnaden erleben. Sollten neu hinzukommende diese Botschaft hören, ich kann nur empfehlen, lest in den Predigten Bruder Brenhams nach. Wir haben Literatur über all diese Themen, lest nach. Besprecht euch nicht mit Fleisch und Blut, sondern nehmt Gottes Wort auf, nehmt es ernst und der Herr wird über seinem Worte wachen und alles wohlmachen mit Israel und mit der Gemeinde. Und wo wir nicht direkt wollen, da wird er Gewalt anwenden und er wird es mit Gewalt in seiner Gemeinde durchsetzen, dass sein Wille gemäß seinem Worte geschieht und dass der Feind wirklich jedes Anrecht verloren hat und wir den Sieg Gottes auf biblischem Boden erleben und besingen können und dann wird laut angestimmt werden können, die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Wir sagen es schon heute, die Rechte des Herrn ist erhöht und die Rechte des Herrn behält den Sieg in deinem, in meinem, in unserem Leben und in der Gemeinde des lebendigen Gottes. Gelobt und gepriesen sei der Herr unser Gott, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lass uns aufstehen und gemeinsam danken. Vielleicht singen wir noch einen oder zwei Chorusse, so wie ich bin, so muss es sein. Brüder und Schwestern, ehe wir noch gemeinsam beten, möchte ich fragen, ob wir uns alle wirklich dessen bewusst sind, dass es jetzt nicht nur um Evangelisation geht, nicht nur um frommen Betrieb geht, nicht um religiöse Programme, sondern wie Paulus an Titus geschrieben hat, um den Glauben der Auserwählten Gottes, um die rechte Erkenntnis der Wahrheit, die sich in einem gottseligen Wandel bewährt, bestellt aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass der untrügliche Gott vor ewigen Zeiten verheißen hat. Vers 3, kundgetan aber hat er sein Wort zu rechter Zeit durch die Predigt, mit der, wie möchte ich mir die Freiheit nehmen, mit der Bruder Brenhim zur rechten Zeit in der Endzeit beauftragt worden war, die wir weitertragen. Er war der von Gott Verheißene, von Gott Berufene, von Gott gesandte Prophet mit der Botschaft Gottes an das Volk Gottes in dieser Zeit. So wie wir heute das, was Gott dem Paulus geschenkt hatte, weitergeben, so geben wir das, was Gott Bruder Brenhim geschenkt hat und einem Paulus und den Propheten und Aposteln, so geben wir weiter aus Gnaden weiter, was wir durch ihren Dienst von Gott empfangen haben, auch dazu berufen, dasselbe Wort zu verkündigen und die Endzeitbotschaft bis an die Enden der Erde zu tragen. Brüder und Schwestern, hier geht es nicht um Religion, nicht die Umrahmung, nicht die Musik. Hier geht es um das Wort, das Gott uns anvertraut hat, das in Ewigkeit bleibt. Und wie wir schon oft genug gesagt haben, um das, was Gott wirklich verheißen hat. Möge es uns allen und dem gesamten Volke Gottes auf der ganzen Erde bewusst werden, dass Gott jetzt Heilsgeschichte zur Vollendung bringt, die Vollendung, die wir aus Gnaden miterleben werden. Ich bitte nur an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott und möge Gottes Wille in unserem Leben geschehen, dass wir im Glaubensgehorsam unseren Fuß auf alles, was Gott verheißen hat, stellen können und zuschauen, wie die Rechte des Herrn den Sieg schenkt und behält. Zur Ehre Gottes als Bestätigung seines heiligen Wortes. Halleluja. Wir neigen nochmals die Häupter und ehe wir beten, lasst mich noch fragen, es ist eine größere Anzahl Jugendliche in unserer Mitte. Ihr Lieben, wir möchten dieses Wort besonders an euch richten, an alle, die in gläubigen Familien groß geworden sind. Es gibt einen Ausspruch Bruder Brenhams, den er von David Duplessis übernommen hat. Gott hat keine Enkelkinder, Gott hat nur Kinder, nur Söhne und Töchter. Alle, die in gläubigen Familien geboren und groß geworden sind, müssen ihr persönliches Heilserlebnis machen, müssen wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung, müssen oder dürfen das Wort aufnehmen. Der Geist kommt über das Wort, um das neue Leben in uns, auch in allen Jugendlichen, in allen, die glauben, zu zeugen, hervorzubringen. Und so möchten wir heute, dass besonders die Jugend Gott geweiht wird. Es gibt nichts Schöneres, als das Leben dem Herrn zu weihen, ehe es gelebt wurde, und ein Leben, das nicht für den Herrn gelebt worden ist, war nicht wert, gelebt worden zu sein. Möge Gott uns helfen. Vielleicht noch ganz kurz, es kommt mir gerade ins Herz, am letzten Mittwoch in der Mittagszeit in Krefeld kam irgendein Vertreter und keiner war im Büro. Und ich dachte bei mir selber, sehr ungeschickt, und fragte den netten Herrn, hätten Sie sich nicht erst mal anmelden müssen? Wir haben ja alle ein Telefon. Und er entschuldigte sich und wollte gehen. Und dann sagte ich, ach, bleiben Sie hier. Und wisst ihr, um es kurz zu machen, am Schluss schaute ich ihn an und sagte, welch ein Verhältnis haben Sie zu Gott? Dann schaut er mich an und sagt, ja, zur Kirche habe ich eigentlich gar kein Verhältnis. Und ich sagte, das ist schon mal sehr gut, schon mal ganz, also sehr gut. Und wisst ihr was? Dann habe ich gesagt, wollen wir nicht noch miteinander beten? Dann habe ich diesen Mann, den ich noch 5 Minuten oder 10 Minuten vorher ein wenig unwillig, weil es unpassend war, ein wenig zu unhöflich aufgenommen hatte. Es hat mich so überzeugt. Ich habe gesagt, Herr, vergib mir im Stillen, und habe dem Mann dann die Hände aufgelegt und habe mit ihm gebeten. Und der hat seinen Segen dazu gegeben. Er war von außerhalb und sagt, Herr Frank, ich komme wieder. Das habe ich noch nie vorher erlebt. Ja, ich wollte damit nur sagen, Gott will uns beistehen. Er will mit uns sein. Auch in Situationen, wo wir im Moment mal ein bisschen außer Fassung sind. Und dann wendet Gott alles. Und dann können wir sogar beten und dann ist alles gut. Wie viele wünschen sich ein Leben mit dem Herrn, dass er wirklich, ach sicher doch, lasst uns beten. Himmlischer Vater, du Gott aller Gnade und allen Trostes, wir danken dir von ganzem Herzen für das Alte und Neue Testament. Wir danken dir für deine Wege mit deinem Volke. Wir danken dir, dass du uns heute vor Augen geführt hast, dass Verheißungen nur dann einen Wert haben, wenn sie von uns geglaubt und im Glaubensgehorsam eingenommen werden. Nur so besiegst du alle Feinde vor uns her. Nur so wird deine Recht erhöht sein. Nur so wird uns dein Sieg geschenkt sein. Geliebter Herr, ich danke dir für die Weisung, die wir aus deinem Worte empfangen dürfen, auch für die neutestamentliche Gemeinde und für ihre Vollendung. Geliebter Herr, du treuer Gott, nun bitten wir besonders für alle Jugendlichen, wir bitten dich, sei du gnädig, sei du gnädig, ziehe zu dir. Niemand kann zu dir kommen, es sei denn der Vater zieht ihn zuerst. Zieh heute, rede heute, wirke heute, lass dein Wort nicht leer zurückkommen. Mögen alle, jung und alt, Zustimmung haben zu dir, zu deinem Wort, zu deinen Verheißungen. Geliebter Herr, du schaust auch in unsere Familien, in unsere Häuser, auf unsere Arbeitsstätten. Du siehst uns überall. O Gott, ich bitte dich für deine Gemeinde, für dein Volk, schenk Gnade und Weisheit, halte jeden Fanatismus von uns fern, möge jedes Zeugnis in Liebe geschehen, dass Menschen spüren, dass wir nicht über anderen stehen oder sie gar verurteilen, sondern nur die Systeme und alles Unbiblische, aber nicht die Menschen. O geliebter Herr, habe du deinen Weg mit uns allen. Segne besonders unsere geliebten Brüder, die in deinem Dienste stehen. Segne wohl Alexis Barrier, der ja auch schon im vorgerückten Alter ist und dennoch dem Dienst versieht, zu dem du ihn gerufen hast. Ach, geliebter Herr, segne Bruder Genton, segne all unsere Brüder. Wir danken dir für Bruder Graf, wir danken dir wirklich für Bruder Schmidt, für Bruder Ross, für alle Brüder in allen Sprachen und Nationen. Und wir bitten dich, segne in allen Völkern und ruf deine Gemeinde raus. Geliebter Herr und Erlöser, du hast dein Blut vergossen. Bis zum letzten Tropfen hast uns erlöst. Geliebter Herr, und du hast alle Feinde zum Schemel deiner Füße gelegt. Es muss nur offenbar werden, und es wird offenbar werden. Wir danken dir dafür. Schenk uns Glauben, schenk uns Mut, schenk uns Freudigkeit und sieh uns alle in Gnaden an und segne dein Erbe sichtbar. Möge allen völlige Klarheit durch dein Wort und durch deinen Geist über jedes biblische Thema und besonders auch über die Endzeit aus Gnaden geschenkt werden, dass in deinem Volke Einmütigkeit herrscht und du mit uns allen sein könntest, bis wir gemeinsam die Vollendung erleben. Dir, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dem Gott Israels, der unser Vater geworden ist durch Jesus Christus, unserem Herrn, dir, dem alleinigen Gott, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung für alles, auch besonders dafür, dass wir jetzt am Ende der Endzeit leben dürfen, dass wir das prophetische Wort haben als Weisung, als Übersicht, damit wir wirklich erkennen, in welcher Zeit wir angekommen sind. Segne dein Volk Israel mit Frieden, segne die Regierung in Jerusalem, und segne uns alle und sei mit uns allen, besonders alle Jugendlichen, und segne uns alle, damit niemand fehle an dem Tage, wenn du die Deinen rufst. Anbetung und Ehre sei dir, dem allmächtigen Gott, dargebracht, in Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen. 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 Ihr mögt euch setzen. Gedenkt unser, ich werde wieder nach Afrika. Und ich glaube, die Brüder haben auch ihre Reisepläne. Gott, der Herr, segne euch alle. Gedenkt meiner in euren Gebeten und aller Brüder, die im Dienste des Herrn stehen. Wir stehen noch auf zum Schlussgebet. Himmlischer Vater, von ganzem Herzen danken wir dir für dein teures und heiliges Wort. Wahrlich, alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich zur Belehrung, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk geschickt. Geliebter Herr, schenk Gnade, dass wir alle für uns und für die Gesamtgemeinde die Lektion gelernt hätten, dass Verheißungen eingenommen, erlebt werden müssen. Sie dürfen nicht nur im Buche stehen, sie müssen in unser Leben als erfüllt hineingeschrieben werden. Geliebter Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die biblische Prophetie. Danke dir für alle Vorbereitungen, die in der Endzeit ihren Lauf nehmen. Und ich danke dir besonders für dein Volk Israel, das du sammelst, in die biblischen Grenzen zurückführst. Und wir bitten dich darum, dass wirklich keine Roadmap, sondern die göttliche Ordnung in Israel hergestellt wird. Und sie wird hergestellt werden, spätestens, wenn du die Herrschaft übernimmst. Halleluja! Und die Ordnung in der Gemeinde wird hergestellt, spätestens, wenn du die Herrschaft übernimmst. Übernimm sie jetzt, o Herr. Wir sehnen uns danach. Habe du deinen Weg mit uns allen. Wir danken dir für den prophetischen Dienst. Wir danken dir für alle Belehrung, für alle Einführung. Dein Wort umfasst alles. Du hast nichts vergessen. Alles steht geschrieben. Du lenkst unsere Aufmerksamkeit durch deinen Geist auf die Erfüllung der biblischen Prophetie in unserer Zeit. Gelobt und gepriesen seist du, Herr, unser Gott. Derselbe Geist, der auf Propheten und Aposteln ruhte, ruht heute auf uns und führt uns in alle Wahrheit. Gesegnet sei dein Volk, das Volk des neuen Bundes. Schenk Gnade zum Glauben, Gnade zum Gehorsam, Gnade zum Einnehmen alles dessen, was du uns verheißen hast. Und gemeinsam sagen wir dir, unserem Herrn und Gott, ein Halleluja und ein Amen. Halleluja, Halleluja. Der Herr hat geredet durch sein Wort. Wohl denen, die es im Glauben aufgenommen haben, es wird bei ihnen Erfüllung finden. Halleluja, Halleluja, Amen. Besonders mögen die Jugendlichen gesegnet sein mit dem Segen des allmächtigen Gottes. Die ganze Familie Viechter mit all ihren Kindern und alle, die heute hier sind, seid gesegnet in Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen.